Wir haben heute eine Premiere. Wir halten diese Predigt nämlich zu zweit. Und der Günther Heinz fängt heute an.
Ja, erstmal guten Morgen zusammen. Ja, heute Morgen wurden schon sehr viele Zeugnisse geteilt, so was so in der letzten Woche passiert ist. Ich möchte mit euch eigentlich ein Zeugnis teilen, was schon ein bisschen älter ist. Schon fast mehr als 30 Jahre. Das heißt jetzt, ich werde jetzt nicht alles von den 30 Jahren erzählen, das würde ein bisschen dauern. Vor 30 Jahren habe ich mich entschieden, Christ zu werden und fing dann an, so die Bibel zu lesen. Und wollte ich euch mal zeigen, wie sowas aussieht. Also ich bin so jemand, der das gerne illustriert, sichtbar macht. Und da kommt zum Beispiel so eine Seite drin vor. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Hebräerbrief. Und da sind sehr viele gute Dinge, die da drin stehen, die so in den Kopf reingehen, aber manchmal nicht so richtig den Weg ins Herz hineinfinden. Und in der Zeit fing ich dann an, darum zu beten, dass Gott mir so deutlicher zu mir spricht, dass ich sein Reden besser verstehen kann. Und für mich war da so Mose, so aus dem Alten Testament, so ein wunderbares Vorbild. Wenn man da die Geschichten von Mose liest, wo es immer heißt, und Gott sprach zu Mose und Mose entgegnete. Die beiden, die haben sich wirklich unterhalten miteinander, als würden sie nebeneinander stehen. Und irgendwie sowas habe ich mir auch gewünscht, Gottes Reden besser verstehen zu können. Und das war so für mich so ein Gebetsanliegen, dass ich wirklich lange Jahre immer wieder gebetet habe. Und irgendwann hat Gott geantwortet. Und er fing dann an, wirklich in sehr konkreter und spezieller Weise mir Antworten zu geben. Und eins dieser Beispiele würde ich euch einfach gerne mal illustrieren. Etwa im August letzten Jahres gab es hier in der Gemeinde eine Predigt. Und es ging genau um diesen Text hier oder einen Vers aus diesem Text. Und der Vers lautete: Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich weiß nicht mehr viel von dieser Predigt. Aber was mir seit dieser Predigt hängen geblieben ist, ist dieser Vers und besonders dieses Wort Vertrauen. Das ist so für mich sowas gewesen wie so ein, ihr kennt das, so ein Ohrwurm, so wenn man so Musik in einem Ohr hat und immer wieder, und immer kam mir dieses Wort Vertrauen. Wie mache ich das? Wie sieht das in meinem Leben aus? Setze ich mich jetzt dahin, okay, ich vertraue jetzt, gucken, was passiert. Und das fing an zu arbeiten. Immer wieder kam dieser Gedanke auf. Und ungefähr einen Monat später, da war ich auf einer Dienstreise, saß ich in Frankfurt in einem ziemlich großen Flugzeug, also wirklich ein sehr großes. Also in der zweiten Etage, hatte einen schönen Fensterplatz, konnte dann so links aus dem Fenster rausgucken und konnte dann die gigantischen Flügel sehen auf der einen Seite. Ich konnte sogar schräg rausgucken auf die andere Seite und sah dann den zweiten Flügel. Und dann habe ich dann so einen Zettel aus diesem Steckplatz rausgenommen und habe gelesen, dieses Flugzeug wiegt 470 Tonnen und eine halbe Stunde später werde ich vielleicht irgendwo in der Luft sein und ich schwebe. Und was mich trägt, dachte ich zunächst mal nur, sind diese Flügel. Und dann kam mir wieder dieser Vers, Vertrauen. Ich vertraue also darauf, dass diese Flügel mich tragen. Und im übertragenen Sinn, dass mich diese Flügel durch mein Leben tragen. Dass mich das Vertrauen in Gott mich durch mein Leben trägt. Da dachte ich schon, Mensch, das ist ja toll. Und natürlich, wie ich dann so bin, mache ich mir das natürlich sehr praktisch und wieder anschaulich. Habe ich mir natürlich gleich ein schönes Modell, jetzt nicht gerade den 1:1 Maßstab genommen, aber dann habe ich auch gedacht, Mensch, prima, das ist ein tolles Ding, hat auch wirklich große Flügel. Müssen mal gucken, wie das fliegt. Oh, hat nicht lange geflogen, hat nicht gut gehalten. Irgendwas hat bei diesem Flieger noch gefehlt. Und wahrscheinlich haben einige das auch schon gemerkt, die typische Handbewegung, die man immer erstmal macht, ist, jetzt lasse ich mich erstmal nicht fliegen. Aber ich habe gemerkt, das Vertrauen allein reicht noch nicht, um diesen Flieger fliegen zu lassen oder den großen, wo ich drin gesessen habe, losfliegen zu lassen und mich in der Luft zu halten. Und dann kam mir ein kleiner Filmausschnitt aus einem Film aus Ende der 90er Jahre. Ich weiß nicht genau, ob ihr Indiana Jones kennt. Es gibt da einen Film, der heißt Der letzte Kreuzzug. Und er musste ganz am Schluss so ein paar Aufgaben erfüllen, um in den Raum zu kommen, wo der Heilige Gral war. Und die letzte Aufgabe war, also er kam aus einem Tunnel raus und vor ihm ein riesiger Abgrund, nichts. Er konnte aber gegenüber die gegenüberliegende Wand sehen und so wie einen Eingang und er wusste genau, er musste von hier nach da. Aber da war nichts, einfach nur eine gähnende Schlucht. Und man sah so schön in dem Film, wie er immer da stand, machte den Fuß nach vorne, zog ihn wieder zurück und er konnte es nicht machen. Und sein Vater, der lag so ein paar Meter zurück, war verletzt. Und der Indiana Jones hatte so ein kleines Heftchen dabei, wo so Stichworte dabei waren, wie er die Aufgaben lösen sollte. Und da stand drin, Schritte tun im Vertrauen. Da stand er wieder da und die hinten, die riefen schon, beeil dich, dein Vater stirbt, mach schon voran. Und er stand da immer, machte den Schritt voran, zögerte und machte ihn wieder zurück. Und dann rief sein Vater, Glaube, Schritt im Glauben tun. Dann geht er nochmal hin und sieht so schön, wie er erstmal den Schritt macht. Den mache ich jetzt nicht. Er machte den Schritt und hat auf einmal etwas Festes unter den Füßen, obwohl er nichts gesehen hat. Da war etwas, was ihn getragen hat, was er nicht sehen konnte oder nicht erwartet hatte. Jetzt gehen wir mal wieder von Indiana Jones weg. Er hat also seine Aufgabe gelöst. Und das war für mich ein ganz wichtiger Erkenntnis, nochmal zu sehen, dass ich mit diesem Vertrauen, was ich habe, auch Schritte tun muss, sehr konkrete Schritte tun muss. Auch wenn ich erstmal das, was unter mir ist, nicht sehen kann und nicht genau weiß, ob mich das trägt. Ja, und wie konkret hat das auch funktioniert? Ich war im Januar für etwa 7 Wochen, habe ich eine Auszeit genommen für meinen Geist, meinen Körper und meine Seele und habe da auch praktisch am ersten Tag, wo ich an diesem Ort ankam, erlebt, wie mir erstmal sozusagen das Fundament unter meinen Füßen weggerissen worden ist, weil das, was ich mir vorgestellt habe, was ich erwartet hatte, was ich für Ziele hatte, erstmal alles aufgelöst worden ist und ich stand erstmal da. Und dann erinnere ich mich eben nochmal an dieses Schrittbild mit dem Vertrauen und den Schritt im Vertrauen zu tun. Und in diesen 7 Wochen habe ich wirklich gelernt, wirklich Schritte ganz konkret im Vertrauen zu tun und besonders auch mit Gott zusammen diese Schritte zu tun. Und ich war nachher so erfüllt von dieser Erfahrung, da war es so, dass man nach den 7 Wochen sich aus der Gemeinschaft, wo man da war, auch wieder verabschieden konnte und zwar auch mit Worten. Und ich habe praktisch fast genau das erzählt, was ich jetzt hier auch erzählt habe. Ich konnte von diesen Schritten im Vertrauen erzählen, was die mir in diesen 7 Wochen gebracht haben. Und ganz am Schluss bei dieser Verabschiedung ist es so, die haben dann so einen schönen Karton, da sind ganz viele Kieselsteine drin. Und auf jedem Kieselstein steht ein Wort drauf, ein Wort der Ermutigung, Freude, Hoffnung, Kraft. Ich durfte da auch einen Stein daraus ziehen. Ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich kein großes Wunder mehr, zu sagen, was auf diesem Stein drauf stand. Vertrauen. Das hat mich so aus den Latschen gekippt, wenn ich welche angehabt hätte. Es war wirklich, habe ich gemerkt, wie Gott dieses wirklich bestätigt hat. Und das ist einfach auch, was ich auch wirklich uns wünsche, dass wir dieses Vertrauen haben, auch in Bewegung zu setzen, auf die Worte zu setzen, die uns Gott gegeben hat und auch mal Schritte zu tun, selbst wenn der Abgrund darunter ist. Gott wird uns diesen Halt geben. Und ich denke mal, wir werden heute auch noch von Menschen hören, die auch eine ziemliche Krise hatten, auch Schwierigkeiten hatten, Gott zu vertrauen. Aber da möchte ich jetzt der Predigt nicht vorgreifen. Ja, danke schön.
Ist der Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach? Was ich habe, weiß ich. Was ich bekommen kann, weiß ich nicht. Wie kann man in Situationen vertrauen, die scheinbar ausweglos sind? Und in genau so einer Situation waren die Israeliten zur Zeit Moses und zwar in der Wüste. Hinter ihnen waren Feinde, vor ihnen waren Feinde und die saßen mitten in der Wüste. Und es gibt diese Wüstenzeiten im Leben und es gibt diese Zeiten, in denen es scheinbar kein Morgen gibt, in denen jeder Weg versperrt zu sein scheint. Aber da war diese Aussicht auf das gelobte Land. Das sollte ein Land sein, in dem Milch und Honig fließt. Eine neue Heimat, eine gute Zukunft sollten sie haben, weil das hatte Gott ihnen versprochen. Und dann gab es diese 12 Männer, die Mose ausgesendet hatte, um das neue Land zu erkunden. Das können wir in 4. Mose 13 nachlesen. Und ich lese ab Vers 25. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt der Herr uns in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Josua, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jephunne, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen. Sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Es ist die Situation, 10 Meinungen gegen 2. 10-mal die Stimme der Vernunft, die Stimme der Logik, vielleicht auch des gesunden Menschenverstands oder auch einfach nur die Stimme der Vorsicht. Und dann sind da 2 Stimmen, die etwas Neues wagen wollen, weil Gott mit dabei ist und weil sie an Wunder glauben. Und ich denke, manchmal ist das auch in uns selber so, dass da so ein Kampf in den Gedanken ist. Da ist einmal die Stimme der Vernunft, die mir sagt, lass das doch, das wird sowieso nichts. Setz doch mal deinen gesunden Menschenverstand ein. Aber dann ist da vielleicht in uns so ein kleiner Kaleb, der sagt, das ist machbar, wir schaffen das. Das ist zu schaffen, dieses Land ist einzunehmen. Die Frage ist, ob sich dieser kleine Kaleb in uns durchsetzt. Und dann gibt es noch diesen Josua in uns, der die Nähe Gottes sucht, der nicht von dem Zelt der Gegenwart Gottes weicht. Dieser Josua in uns, der genau weiß, ich brauche meinen Gott und ich möchte da sein, wo mein Gott ist. Manchmal sind diese Josuas und Kalebs in der Minderheit, aber die können was bewegen gegen alle menschlichen Gesetze, gegen den gesunden Menschenverstand, gegen die Logik, gegen die Vernunft. Ich möchte an dieser Stelle ein öffentliches Geständnis machen. Ich habe mir vor ein paar Jahren heimlich einen Schlüssel von der Vineyard nachgemacht. Und zwar wollte ich in der Gemeinde beten und habe mir dann den Schlüssel geben lassen und habe den nachgemacht, damit ich da immer rein kann. Und habe das 3 bis 4 Mal in der Woche gemacht. Es war in der Zeit, wo hier noch nicht so viel los war. Und ich weiß nicht, was mich da hingezogen hat. Ich habe immer gebetet. Das haben mir dann liebe Mitchristen gesagt, du kannst doch auch zu Hause beten. Aber dieser Josua in mir, der konnte das nicht erklären. Ich hatte keine Worte dafür, warum ich hier immer musste. Was ich damals nicht wusste, ist, dass genau an dem Ort, wo ich gebetet habe, im Sommer hier draußen auf der Wiese, dass da unzählige Jugendliche und Kinder sein würden irgendwann und dass diese Jugendlichen irgendwann mit mir zusammen beten würden. Dass eine Gebetsbewegung in der Gemeinde entstehen würde, das wusste ich damals alles nicht. Aber dieser Josua in mir, den hat es hier hingezogen, weil hier sollte irgendwas passieren. Ich wusste aber nicht, was. Und von daher, verachtet nicht diesen Josua in euch. Der hat manchmal komische Ideen, aber der sucht die Nähe Gottes. Und dieser Kaleb, der sagt, das ist machbar, dieses neue Land kann man einnehmen. Und ich möchte mit euch heute Morgen mein Herz teilen. Es soll um das gute neue Land gehen, das wir im Glauben einnehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Vorbereitung der Predigt zu kämpfen. Ich hatte selbst wirklich eine Krise. Vorgestern haben wir gehört, dass jemand aus der Gemeinde auf Intensivstation liegt und am gleichen Abend operiert werden muss. Das war der Zeitpunkt, an dem ich diese Predigt vorbereiten wollte. In den letzten Wochen sind an meiner Arbeitsstelle 13 Bewohner verstorben. Innerhalb weniger Wochen, fast 4 bis 5 Bewohner im Monat. Und ich war es auf so vielen Beerdigungen, so viele trauernde Angehörige. Es war einfach so viel Tod. Und dann sind in meinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis mindestens 8 Leute, die an unheilbaren Krankheiten leiden. Und ich habe gemerkt, wie mir das Herz zerreißt. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Glauben, dass ich da anfange, irgendwo zu wackeln. Und dann musste ich an Karfreitag als Krankheitsvertretung einspringen. Und ich hatte plötzlich eine heftige Depression. Ich hatte das Gefühl, es wird alles schwarz um mich rum. Und es war in mir so finster, dass es mir den Atem genommen hat. Und in diese Situation hinein hatte jemand für mich einen prophetischen Eindruck. Und da bin ich dir sehr dankbar, Ruth. Weil Ruth hat mit mir gearbeitet an dem Karfreitag. Und dieser Eindruck hat mich tief berührt. Sie hat mich auf einem Holzsteg übers Wasser laufen sehen und ich stand an einem Wendepunkt. Und es gab einen Weg aus Sand, der weitergeführt hätte, oder ein weiterer Holzsteg oder eine Spur, die ins Wasser eingezeichnet war. Und Jesus forderte mich dazu auf, über das Wasser zu laufen. Petrus hat das damals gewagt. Er ist aus dem Boot ausgestiegen und Jesus entgegengelaufen, auf dem Wasser. Und ich glaube, es geht darum, die Kraft des Gebets neu zu entdecken, dem allmächtigen Gott mehr zu vertrauen, mit ihm mehr zu rechnen. Ich möchte sehen, wie unheilbar Kranke durch die Kraft Gottes Heilung erleben. Ich möchte sehen, wie das Leben den Tod überwindet. Ich möchte sehen, wie Gottes Gegenwart Menschen und Situationen verändert. Und ich möchte sehen, wie Gott im Leben meiner Freunde Wunder tut. Ich möchte erleben, wie Gott eingreift und unlösbare Probleme auflöst. Und ich möchte anders beten lernen. Ich möchte im Gebet über das Wasser laufen, ohne auf die Wellen zu schauen, ohne auf die zu schauen, die im Boot zurückbleiben. Ich möchte auf Jesus schauen. Wie können wir in unserem Leben neues Land einnehmen? Ich begleite ein paar junge Erwachsene in der Gemeinde und vor ein paar Wochen habe ich jemandem gesagt, dass Gott Gutes in seinem Leben vorhat und dass er in die Fülle hineinkommen wird. Und ich hatte dieses Bild für ihn, dass Gott seine Welt total auf den Kopf stellen wird und dass er in die Fülle hineinkommen wird, dass er eine gute Zukunft auf ihn wartet. Und daraufhin sagte er zu mir, glaubst du das wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja. Und während ich das sagte, fing Gott an, mit mir persönlich zu sprechen. Und das hat sich über das ganze Wochenende hingezogen. Das war in Rehe. Und mir ist klar geworden, dass ich das, was ich diesem jungen Mann gesagt hatte, für mich selbst noch gar nicht so richtig in Anspruch genommen habe. Dass ich in meinem eigenen Land leben, das gute Land noch gar nicht eingenommen habe. Dass ich mich mit viel zu wenig zufrieden gegeben habe. Mich an die Wüstenzeiten in meinem Leben gewöhnt hatte. Dass ich dankbar für die kleinen Dinge bin, aber die großen gar nicht mehr erwarte. Und wie soll ich anderen etwas weitergeben, was ich selbst für mich noch gar nicht habe? Ist der Spatz in der Hand wirklich besser als die Taube auf dem Dach? Manchmal bleiben Träume auf der Strecke. Man gewöhnt sich so an den Alltag und erwartet irgendwann nichts Neues mehr. Haben wir noch Träume? Mark Batterson schreibt in dem Buch mit dem Titel Kreiszieher, unser Todestag ist nicht das Datum, das in unserem Grabstein eingemeißelt ist. Der Tag, an dem wir aufhören zu träumen, ist der Tag, an dem wir anfangen zu sterben. Wenn das Vorstellungsvermögen auf dem Altar der Logik geopfert wird, wird Gott der Ehre beraubt, die ihm zusteht. Tatsächlich ist der Tod eines Traumes häufig eine unterschwellige Form des Götzendienstes. Wir verlieren den Glauben an den Gott, der uns den großen Traum gab, und geben uns mit einem kleinen Traum zufrieden, den wir ohne seine Hilfe erreichen können. Wir jagen Träumen nach, die kein göttliches Eingreifen erfordern. Gebet ist nicht mehr nötig. Und der Gott, der uns unermesslich mehr geben kann, als unsere rechte Gehirnhälfte sich vorstellen kann, wird durch einen Gott ersetzt, der in die logischen Grenzen unserer Gehirnhälfte hineinpasst. Nichts ehrt Gott mehr als ein großer Traum, der weit über unsere Fähigkeit, ihn uns selbst zu erfüllen, hinausgeht. Warum? Weil wir so am Ende auf keinen Fall die Lorbeeren dafür ernten können. Und nichts ist besser für unsere geistliche Entwicklung als ein großer Traum, weil er uns im Gebet und in der unmittelbaren Abhängigkeit von Gott hält. Das ist ein tolles Buch. Und ich finde, es rüttelt auf. Wagen wir es noch zu träumen? Wagen wir es, in dieses neue Land hineinzugehen? Wagen wir es, raus aus dem Boot zu gehen und übers Wasser zu laufen? Das kann auch bedeuten, dass man Vertrautes hinter sich lässt, dass man neue Wege geht, um eben neues Land einzunehmen. Dass man sich nach der Taube auf dem Dach ausstreckt, anstatt den Spatz in der Hand festzuhalten. Wir haben von der Arbeit aus einmal im Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs. Und da üben wir an einer Puppe die Wiederbelebung. 15 Mal auf den Brustkorb drücken, 2-mal beatmen und dann nochmal 15 Mal, immer im Wechsel. Bis das Herz wieder schlägt und der Mensch atmet. Und ich glaube, manchmal ist es mit den Träumen genauso. Manchmal müssen wir die wiederbeleben, damit das Herz des Traums wieder anfängt zu schlagen. Vielleicht müssen wir ihm neues Leben einhauchen, damit es wieder lebendig wird, das, was in uns tot ist. Gott hat wirklich ein gutes Land verheißen für jeden von uns. Er möchte uns mehr Lebensqualität geben, als wir es vielleicht für möglich halten. Er hat eine Zukunft für jeden von uns. Ein Land, in dem das Wort unheilbar seine Macht verliert, in dem Milch und Honig, aber auch Heilung fließen, in dem Gott selbst uns mit seiner Kraft beisteht und die Riesen in unserem Leben überwunden werden. Lasst uns dieses neue Land einnehmen. Vielleicht ist der ein oder andere hier heute Morgen, der wirklich ein Wunder braucht, der die Erfahrung macht, ich habe noch nicht diese Lebensqualität, die ich haben könnte. Ich bin noch nicht in diesem Land angekommen. Ich sehe das für andere, aber wie ist es mit mir selber? Vielleicht ist der ein oder andere da, der einen Traum hatte und dieser Traum ist scheinbar gestorben und Gott möchte ihn wiederbeleben. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, würde ich gerne dafür beten. Und ich bitte diejenigen, die das betrifft, dass sie aufstehen und sich wirklich vor Gott stellen und sagen, Herr, hier stehe ich, erhöre du das Gebet. Heiliger Geist, du bist hier und du wirkst, du liebst es, wenn wir zu dir kommen. Und wir kommen jetzt mit unserem dringenden Bedürfnis nach einem Wunder zu dir. Herr, berühre diejenigen, die ein Wunder brauchen und lass es geschehen. Erhöre dieses Gebet. Und ich bitte dich für diejenigen, die dieses neue Land noch nicht eingenommen haben, die nicht die Lebensqualität haben, Herr, die du ihnen geben möchtest, dass du ihnen das neue Land aufschließt, dass du ihnen hilfst, die Riesen zu beseitigen und da hineinzugehen. Und Herr, ich bitte dich für jeden Traum, der gestorben ist, dass du wiederbelebst, dass du eine Auferstehung schenkst, dass die Träume, die du hineingelegt hast, in die Herzen, dass sie wieder in Erfüllung gehen, Herr. Geh du mit uns durch die nächsten Wochen und lass uns Wunder erleben, Herr. Lass uns dieses neue Land einnehmen und hilf uns, dass diese Träume Wirklichkeit werden. Amen.